Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 11. August. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese starten wir mit 1. Buch Könige und hören Kapitel 6. Die weiteren Textstellen sage ich dann jeweils vorher nochmal an. Wie immer lesen wir alles aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dabei wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Der Tempelbau. Im 480. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, es war das 4. Jahr, in dem Salomo über Israel regierte, im Mai, dem Blumenmonat, begann der König das Haus für Jahwe zu bauen. Dieses Haus, das Salomo für Jahwe baute, war 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Halle vor dem Haus war 10 Meter breit und 5 Meter tief. Im Haus waren auch Fensteröffnungen mit Rahmen und Gitterwerk. Außen an den Seitenwänden und der Hinterwand ließ er einen mehrstöckigen Anbau errichten. Der untere Anbau war 2,5 Meter breit, der mittlere 3 Meter und der obere 3,5 Meter, weil sich die Mauer des Tempelhauses in diesen Stufen nach oben verjüngte. So mussten die Balken nicht in die Tempelmauer eingelassen werden, sondern konnten aufliegen. Beim Bau des Hauses wurden Steine verwendet, die man schon im Steinbruch fertig behauen hatte. So waren weder Hämmer noch Meißel oder sonstige eiserne Werkzeuge auf der Baustelle zu hören. Der Eingang zum Anbau war auf der rechten Seite des Hauses. Über Wendeltreppen gelangte man zum mittleren und oberen Stockwerk. Als die Mauern fertig waren, ließ Salomo das Haus mit Balken und Bohlen aus Zedernholz decken. Der Anbau fasste das Haus ganz mit Zedernbalken ein. Jedes Stockwerk war 2,5 Meter hoch. Damals kam folgendes Wort Jahwes zu Salomo: Du baust mir dieses Haus. Wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Vorschriften befolgst und meine Gebote hältst und darin lebst, dann werde auch ich zu meinem Wort stehen, das ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Der Innenausbau. Nachdem Salomo den Rohbau vollendet hatte, ließ er die Wände des Hauses mit Zedernholz täfeln, und zwar vom Fußboden bis zu den Deckenbalken. Den Fußboden selbst ließ er mit Zypressenholz auslegen. 10 Meter vor der Rückwand des Hauses ließ er eine Zwischenwand aus Zedernholz errichten und hinten einen Raum für das Höchstheilige zu schaffen. Der Tempelraum davor war noch 20 Meter lang. Er war ganz mit Zedernholz getäfelt, sodass keine Mauer mehr zu sehen war. Die Täfelung war mit Schnitzereien von wilden Kürbissen und Blütenkelchen versehen. Den hinteren Raum im Haus ließ Salomo herrichten, weil er dort die Bundeslade Jahwes aufstellen wollte. Dieser Raum war 10 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Er ließ ihn mit reinem Gold überziehen. Auch den Zedernholzaltar überzog er damit, ebenso die Wände des Tempelhauses. Vor dem hinteren Raum ließ Salomo goldene Ketten anbringen. So überzog er das ganze Haus vollständig mit Gold, auch den Altar, der zum hinteren Raum gehörte. Im hinteren Raum ließ er 2 5 Meter hohe Cherubim aus Olivenholz anfertigen. Ihre Flügel maßen je 2,5 Meter, sodass sie ausgespannt 5 Meter breit waren. Beide Cherubim hatten genau die gleiche Größe und Gestalt. Beide waren 5 Meter hoch. Er ließ die Cherubim mitten in diesem innersten Teil des Hauses aufstellen, sodass ihre ausgespannten Flügel sich in der Mitte berührten und außen bis an die Seitenwände reichten. Auch die Cherubim wurden mit Gold überzogen. Alle Wände des Hauses im inneren und im äußeren Raum wurden mit eingeschnitzten Reliefs von Cherubim, Palmen und Blumengebinden geschmückt. Die Fußböden wurden mit Gold überzogen. Der Eingang zum hinteren Raum bekam Türflügel aus Olivenholz, die von einem fünffach gestaffelten Türrahmen eingefasst waren. Auf die beiden Türflügel waren Cherubim, Palmen und Blumengebinde eingeschnitzt. Sie wurden dann ganz mit Gold überzogen. In die Cherubim- und Palmenornamente wurde das Gold aufgehämmert. Ebenso war es mit dem Eingang zum Tempelraum. Die vierfach gestaffelten Türrahmen waren aus Olivenholz. Die beiden Türflügel, von denen jeder zwei drehbare Blätter besaß, bestanden aber aus Zypressenholz. Sie waren mit eingeschnitzten Cherubim-, Palmen- und Blumengebinden verziert, deren Vertiefungen mit Gold ausgeschlagen wurden. Den inneren Vorhof ließ Salomo mit einer Mauer von drei Lagen Quadern und einer Lage Zedernholzbalken umgeben. Im Blumenmonat seines vierten Regierungsjahrs war die Grundmauer für das Haus Jahwes gelegt worden. Und im November seines 11. Jahres, dem Regenmonat, war es mit seiner gesamten Einrichtung vollendet. 7 Jahre hatte Salomo daran gebaut. Jeremia Kapitel 32. Jeremia kauft ein Stück Land. Im 10. Regierungsjahr des Königs Zedekia von Juda, es war das 18. Jahr Nebukadnezars, kam das Wort Jahwes zu Jeremia. Jerusalem wurde damals vom Heer des babylonischen Königs belagert und der Prophet Jeremia wurde im Wachthof beim Königspalast gefangen gehalten. König Zedekia hatte ihn verhaften lassen, weil er geweissagt hatte: So spricht Jahwe, passt auf, ich lasse diese Stadt in die Hände des Königs von Babylon fallen, er wird sie erobern. Auch König Zedekia wird der Gewalt der Chaldäer nicht entkommen, sondern ganz bestimmt dem König von Babylon in die Hände fallen. Er wird ihm Auge in Auge gegenüberstehen und von Mund zu Mund mit ihm sprechen. Nebukadnezar wird ihn dann nach Babylon bringen und dort wird er bleiben, bis ich ihn heimsuche, spricht Jahwe. Euer Kampf gegen die Chaldäer wird vergeblich sein. Jeremia berichtet: Das Wort Jahwes kam zu mir. Pass auf, Hanamel, der Sohn deines Onkels Shallum, wird zu dir kommen und sagen: Kauf meinen Acker in Anatot, denn du hast als nächster Verwandter das Vorkaufsrecht. Wie Jahwes angekündigt hatte, kam Hanamel zu mir in den Wachthof und sagte: Kauf mir doch meinen Acker in Anatot im Gebiet von Benjamin ab, denn du hast das Erb- und Vorkaufsrecht. Bitte kauf ihn. Da begriff ich, dass es ein Befehl Jahwes war und kaufte Hanamel den Acker in Anatot für 17 Silberstücke ab. Ich unterschrieb den Kaufvertrag mit den Zeugen, die ich hergebeten hatte, versiegelte das Original und wog das Silber auf der Waage ab. Den Kaufvertrag mit seinen Festlegungen und Bestimmungen, und zwar das versiegelte Original und die offene Abschrift, gab ich Baruch bin Neriah, dem Enkel von Machseja. Das geschah in Gegenwart meines Vetters Hanamel, der Zeugen, die den Kaufvertrag unterschrieben hatten, und der anderen Judäer, die sich im Wachthof aufhielten. Dann befahl ich Baruch vor ihnen allen: So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels: Nimm diese Urkunden, das versiegelte Original und die offene Abschrift, und bewahre sie in einem Tonkrug auf, damit sie lange erhalten bleiben. Denn so spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels: Man wird in diesem Land wieder Häuser, Felder und Weinberge kaufen. Nachdem ich Baruch ben Neriah den Kaufvertrag gegeben hatte, betete ich zu Jahwe: Ach, mein Herr Jahwe, du hast Himmel und Erde durch deine gewaltige Macht und deine große Kraft geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Tausenden von Generationen erweist du deine Gnade, und die Schuld der Väter zahlst du ihren Kindern heim, du großer und mächtiger Gott. Dein Name ist Jahwe, der Allmächtige. großartig ist dein Rat und gewaltig deine Tat. Du achtest genau auf das, was die Menschen tun, um jedem zu geben, was sein Tun und Lassen verdient. Schon in Ägypten und bis heute hast du Zeichen und Wunder getan an Israel und auch an anderen Menschen. So hast du dir bis heute einen Namen gemacht. Du hast dein Volk Israel mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt, mit Zeichen und Wundern, mit ausgestrecktem Arm und gewaltigen Schreckenstaten und hast ihnen dieses Land gegeben, wie du es ihren Vätern unter Eid zugesagt hast, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sie kamen hinein und nahmen es in Besitz, doch dann hörten sie nicht mehr auf dich und lebten nicht mehr nach deiner Weisung. Sie taten nichts von dem, was du ihnen befohlen hattest. Da hast du nun dieses Unheil über sie hereinbrechen lassen. Die Angriffsrampen reichen schon bis an die Stadt. Die Eroberung ist vorbereitet. Durch Schwert, Hunger und Pest ist die Stadt ja schon in der Gewalt der Chaldäer, die sie belagern. Es ist eingetroffen, was du gesagt hast. Du siehst es ja selbst. Und da sagst du zu mir, ich solle Geld für einen Acker ausgeben und Zeugen dafür benennen, wo doch die Stadt schon in der Gewalt der Chaldäer ist. Da kam das Wort Jahwes zu Jeremia. Sieh doch, ich bin Jahwe, der Gott alles Lebendigen. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Darum pass auf, so spricht Jahwe. Ich lasse diese Stadt in die Hände der Chaldäer fallen, ich gebe sie in die Gewalt des Königs Nebukadnezar von Babylon. Die Chaldäer, die diese Stadt belagern, werden sie einnehmen und in Brand stecken. Sie werden sie samt allen Häusern niederbrennen, auf deren Dachterrassen man dem Götzen Baal Räucheropfer gebracht und anderen Göttern Trankopfer gespendet hat, um mich zu beleidigen. Denn die Leute von Israel und Juda taten von ihrer Jugend an nur das, was mir missfällt. Ja, die Israeliten haben mich durch ihr Verhalten immer nur zornig gemacht, spricht Jahwe. Denn diese Stadt hat mich vom Tag ihrer Gründung an bis heute zur Weißglut gebracht, sodass ich sie nun aus meinen Augen wegschaffen muss. Es geschieht wegen der ganzen Bosheit, mit der die Leute von Israel und Juda mich herausgefordert haben. Sie und ihre Könige, ihre hohen Beamten, die Priester und Propheten, die Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems. Sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Obwohl ich sie immer wieder belehrte, hörten sie nicht und nahmen keine Belehrung an. Sie haben ihre Scheusale in das Haus gestellt, das meinen Namen trägt, und haben es so entweiht. Im Hinnom-Tal haben sie die Opferhöhe des Baal gebaut, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch zu verbrennen, was ich ihnen nie befohlen habe. Niemals ist es mir in den Sinn gekommen, solche abscheulichen Taten zu verlangen und Juda in Sünde zu stürzen. Nun aber spricht Jahwe, der Gott Israels, über diese Stadt, von der ihr sagt, sie wird durch das Schwert, durch Hunger und Pest dem König von Babylon in die Hände fallen. Seht, ich sammle sie aus allen Ländern, in die ich sie mit Zorn, Grimm und Wut versprengt habe. Ich bringe sie wieder an diesen Ort zurück und lasse sie hier in Sicherheit wohnen. Dann werden sie mein Volk sein und ich ihr Gott. Ich werde es bewirken, dass sie nur eins im Sinn haben und nur eins erstreben, mich alle Zeit zu fürchten, ihnen und ihren Kindern zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie aufhören werde, ihnen Gutes zu tun. Ich lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, sodass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Dann wird es mir ein Vergnügen sein, ihnen Gutes zu tun. Ganz gewiss pflanze ich sie in dieses Land ein und tue es von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Denn so spricht Jahwe. So wie ich all das große Unheil über dieses Volk gebracht habe, werde ich auch all das Gute über sie bringen, das ich ihnen versprach. Man wird wieder Felder kaufen in diesem Land, von dem ihr sagt, Es ist Ödland, ohne Menschen und Vieh, und es gehört ja schon den Chaldäern. Ja, man wird wieder Geld ausgeben für Äcker, man wird Kaufverträge ausstellen und vor Zeugen versiegeln. Man wird es im Gebiet von Benjamin tun, in der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas, ob sie auf dem Gebirge liegen, in der Schefela oder im Negev. Denn ich werde ihr Schicksal wenden, spricht Jahwe. Einleitung zum Johannesevangelium. Wenn die Nachrichten der alten Kirche richtig sind, schrieb der Apostel Johannes um das Jahr 85 nach Christus das letzte der vier Evangelien, vermutlich in der Großstadt Ephesus. Der Geist Gottes machte ihm dabei deutlich, keinen Lebensabriss von Jesus Christus zu zeichnen, sondern die drei Evangelien, die schon seit Jahrzehnten im Umlauf waren, zu ergänzen. In einer Zeit, in der die Gemeinde durch falsche Heilsangebote und Verfolgung gefährdet war, zielte das Johannesevangelium darauf ab, den Glauben zu erwecken und zu erhalten. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 28. Das Wort des Lebens. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben, und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Er war in der Welt, die durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt. Nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange vor mir da. Und aus seinem Überfluss haben wir alle empfangen, und zwar eine Gnade anstelle von Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber durch Jesus Christus kamen die Gnade und die Wahrheit in die Welt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Johannes der Täufer. Folgende Begebenheit macht klar, wie Johannes auf ihn hinwies. Die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, die ihn fragen sollten, wer er sei. Ich bin nicht der Messias, machte er ihnen eindeutig klar. Wer dann? Fragten sie weiter. Bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Dann sag uns doch, wer du bist, entgegneten sie. Wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Unter den Abgesandten waren auch einige Pharisäer, die jetzt weiter fragten: Wenn du weder der Messias bist, noch Elia und auch nicht der Prophet, weshalb taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, entgegnete Johannes, aber mitten unter euch steht jemand, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das spielte sich in Bethanien ab, einem Dorf auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Ja, soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Für heute möchte ich euch auch gerne wieder die Losung des Tages mit auf den Weg geben. Diese steht in Psalm 57, Vers 10. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Und aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 11 dazu. Die Menschen sprachen am Pfingsttag in Jerusalem: Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren und schönen und fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, hört doch einfach morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss!